Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Nachwort: Umwelt neu entdecken, eine andere Geschichte der USA. Ursprünglich sollte dieses Buch eine konventionelle, chronologisch organisierte Geschichte werden, die die Umwelt und Gesellschaft der USA in den Mittelpunkt stellt, von der europäischen Besiedlung des nordamerikanischen Kontinents bis zur Klimabewegung des 21. Jahrhunderts. Aber klassische Geschichten der USA, die ihr Narrativ an der Ostküste beginnen lassen, gibt es zuhauf. Irgendwann im Laufe der viel zu langen Entstehungsgeschichte dieses Buches habe ich den ursprünglichen Plan verworfen. Und so ist am Ende ein anderes Buch daraus geworden. Eines, das in Alaska statt in Neuengland beginnt und subjektive Beobachtung, Naturbeschreibung und historische Rekonstruktion miteinander verbindet. Ein unorthodoxer Reiseführer auf den Spuren von Natur, Geschichte und Kultur der USA. In jedes Kapitel habe ich mich persönlich als Erzähler in die Darstellung eingeschrieben. Als Historiker, als neugieriger Reisender und als kontemplativer Spaziergänger. Von einigen Historikerinnen und Historikern wurde in letzter Zeit moniert, dass Geschichtsbücher, abgesehen von der Danksagung, zunehmend steril und ganz ohne Passion geschrieben seien. Anders als Anthropologinnen und Kulturwissenschaftler versuchten sie sich in aller Regel aus den Erzählungen herauszuhalten, um dem Anspruch der Objektivität gerecht zu werden. Dabei wissen wir längst, dass es sich bei Leopold Rankes berühmter Formel, man solle die Ereignisse der Geschichte so darstellen, wie es eigentlich gewesen ist, um eine uneinlösbare Forderung handelt. Mit Bedacht enthalten die Kapitel dieses Buches deshalb neben objektiv verifizierbarem auch Subjektives. Erzählungen und Erfahrungen, Analysen und Anekdoten, Interpretationen und Impressionen. In dieser Hinsicht ist Paradise Blues nicht nur eine Umwelt- und Kulturgeschichte. Es steht auch in der angloamerikanischen Tradition des Nature Writing, eines Genres, das naturkundliche Fakten, persönliche Beobachtung und philosophische Reflexionen über die Natur miteinander verbindet. Beim Schreiben hatte ich ein Lesepublikum vor Augen, das die USA aus der Ferne kennt, aus Spielfilmen, aus der Zeitung oder von Urlaubsreisen. Ganz bewusst habe ich deshalb Orte und Objekte, Menschen und Kulturphänomene in die Erzählung eingewoben, die weltweit über einen hohen Wiedererkennungswert verfügen. Hollywood und Disney, Indianer und Cowboys, Goldgräber und Eskimos, Las Vegas und den Mississippi Blues, um nur einige zu nennen. Dem entspricht, dass Paradise Blues zwar ein wissenschaftliches Buch ist, aber nicht als solches daherkommt. Die Geschichte der oft unbekannten Umwelt ist mit der amerikanischen Kultur, die uns aus den Medien vertraut ist, eng verschränkt. Aufs Ganze gesehen unternimmt das Buch den Versuch, die Umwelt und Geschichte der USA sowohl auf der Höhe der Forschung als auch in verständlicher Sprache nahezubringen. In der Nachbetrachtung war wohl eine lange zurückliegende Urlaubsreise in den amerikanischen Westen der Auslöser dafür, über die USA anders zu schreiben, als ich es zuvor getan hatte. Nicht über die USA als Ganzes, sondern über einzelne Orte. Nicht über Gesellschaft und Politik in der jüngeren Geschichte, sondern über das Verhältnis von Mensch und Umwelt über lange Zeiträume hinweg. Am letzten Tag jener memorablen Familienurlaubsreise in Colorado entdeckten wir ganz zufällig drei Ortschaften: Dinosaur, Wrangley und Meeker. Die Orte hätten unterschiedlicher nicht sein können. Im ersten Ort, Dinosaur, fanden wir ein Museum mit Dinosaurierskeletten und Straßennamen. Im Nachbarort Wrangley stießen wir auf eine desolate, vegetationslose Mondlandschaft, in der ein Ölbohrturm neben dem anderen stand. Hier hatte Chevron die größten Ölfelder im amerikanischen Westen erschlossen. Und in der Nähe des dritten Ortes, Mica, fuhren wir durch große, dichte Wälder. In Mica selbst stiegen wir in einem Grand Hotel mit ausgestopften Waldtieren und unzähligen unregelmäßigen Geweihformen ab. Das Hotel sah aus, als habe sich seit einem Jahrhundert nichts mehr verändert. Und es schien, als müsse jeden Moment Teddy Roosevelt, der passionierte Jäger und Gründer zahlreicher Nationalparks, im Wildleder-Outfit und mit Flinte aus der Grand Suite treten. Woran lag es, dass sich die Orte trotz ihrer direkten Nachbarschaft so unterschiedlich entwickelt hatten? Ganz offensichtlich spielten die Gegebenheiten der Natur und deren Perzeption und Nutzung durch den Menschen eine entscheidende Rolle. Lange bevor Menschen den amerikanischen Kontinent bevölkerten, hatte die Natur in Colorado Dinosaurier-Skelette angeschwemmt und versanden lassen. Erdbewegungen und die Mischung lipophiler Stoffe hatten einige Kilometer weiter in der porösen Sandstruktur ein Reservoir kreiert, in dem sich nahe der Erdoberfläche enorme Mengen von Öl bildeten. Die Native Americans, die in Colorado lebten, wussten ohne Zweifel von den Besonderheiten der Natur. Am Ende war es aber der quasi koloniale Blick europäischstämmiger Wissenschaftler, Abenteurer und Politiker, der das Schicksal der drei Orte mit einem Schlag, unglaublicherweise sogar innerhalb eines einzigen Jahres, verwandelte. Im Jahr 1900 entdeckte ein Paläontologe aus Pittsburgh im heutigen Dinosaur eine große Anzahl der Dinosaurierknochen und erklärte sie für sammelwürdig. 1901 fanden Abenteurer im heutigen Wrangley Ölvorräte und bauten den ersten Ölbrunnen. Und im selben Jahr kam der frisch gebackene Präsident Theodore Roosevelt nach Mica, quartierte sich im Grand Hotel ein, schoss ein paar Berglöwen und Hirsche und sorgte dafür, dass die Gegend später zum National Forest erhoben wurde. Was im nordwestlichen Colorado passierte, hat weder die Politik in Washington noch die Geschichtsschreibung sonderlich interessiert. Für mich aber hat der Besuch der drei wenig bekannten Orte eine Reihe von überraschenden Fragen aufgeworfen. Zum Beispiel, wie viele Erdzeitalter hat die Natur zur Produktion von fossilen Flüssigstoffen in Wrangley gebraucht? Und welchen mikroskopischen Zeitanteil benötigt der Mensch zum Konsum des dort Jahrmillionen erzeugten Naturprodukts Öl? Waren es am Ende der Fund von Saurierknochen und das Museum, das dort entstand, was als Argument ausreichte, um ein geplantes Reservoir zu verhindern, das Dinosaur überflutet hätte? Was wäre aus den Wäldern geworden, wenn der jagdbeflissene Präsident keinen Gefallen an ihnen gefunden hätte? Ein Blick auf die drei Städtchen demonstriert, dass sowohl die natürlichen Voraussetzungen, Geologie, Flora und Fauna, als auch unsere Perzeptionen und Bewertungen von Natur geschichtlich enorm wirksam sind. Wie die Welt aussieht, in der wir leben, hat damit zu tun, welche Natur wir an Ort und Stelle vorfinden, Öl, Knochen oder Wälder, was wir über unsere Umwelt wissen und welchen Wert wir dem Vorgefundenen beimessen, kurz, was wir schützen und was wir wozu nutzen.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.